HR Info. Funkkolleg Ernährung extra.
Essen wie die ersten Menschen. Bei der sogenannten Paleo-Ernährung sollen nur Lebensmittel auf den Tisch kommen, die auch schon bei den Steinzeitmenschen auf dem Speiseplan standen. Viele versprechen sich von dieser Diät eine besonders natürliche und ursprüngliche Ernährung. Aber macht es überhaupt Sinn, sich heute wie ein Urmensch zu ernähren? Und was wissen wir wirklich darüber, was genau unsere Vorfahren gegessen haben? Hören Sie im Funkkolleg extra Hans-Konrad Bisalski, Professor für biologische Chemie und Ernährungswissenschaft an der Uni Hohenheim, im Gespräch mit Juliane Ort.
Herr Bisalski, im Funkkolleg Ernährung geht es ja unter anderem um die Frage, ob es so etwas wie natürliche Ernährung überhaupt gibt. Und deshalb würde ich gerne von Ihnen wissen, wovon hat sich der Mensch sozusagen von Natur aus ernährt, ganz früher, als es rund um ihn nichts anderes gab als Natur?
Ja, müssen wir relativ weit zurück, so etwa 5 bis 7 Millionen Jahre, als sich die Linie des Menschen entwickelt hat und parallel die Linie des Schimpansen verlief. Und jetzt versetzen wir uns mal die Lage eines solchen Menschen, also der mir sehr sympathische Sahelanthropus tschadensis, wie der Name sagt, lebte, also ein Menschenähnlicher, der am Tschadsee lebte. Müssen wir uns vorstellen, wie hat er sich ernährt? Der saß in den Bäumen am See und Menschen waren immer am See. In den Bäumen war er geschützt, er war so 1,10 Meter vielleicht groß. Und dann hat er auf den Bäumen Blätter gefunden und Früchte. Ab und zu ist er runtergestiegen, an den See gelaufen, hat was getrunken, hat einen Flösselhecht gefangen, der da im Schlick lebt. Den hat er ganz verzehrt. Dann hat er sicherlich die Knollen von Wassergräsern, die wir heute noch kennen, verzehrt. Die waren süß. Das heißt, er hatte das, was wir heute eine, würde ich mal sagen, vegetabil, also pflanzlich basierte Mischkost nennen.
Also da haben wir jetzt Fisch und Knollen, haben wir schon mal gehört. Das gehörte zu der Ernährung des Menschen. Das war jetzt aber hoffentlich nicht alles, was da
stand. Er hat sicherlich keine großen Tiere verzehrt. Die hat er nicht so ohne weiteres gekriegt, aber mal ein kleines Tier. Und sicherlich hat er auch immer wieder Eier gefressen. Das heißt, er hat die Nester geleert, hat sich das angesehen, was verzehrbar war, was schmackhaft war. Es gab noch keine saisonalen Verschiebungen, sodass bestimmte Obstsorten nicht verfügbar gewesen wären. Das heißt, er hatte immer einen relativ reich gedeckten Tisch und das hat ihm ausgereicht. Und um kurz auf die Mikronährstoffe zu kommen, die Menge an Mikronährstoffen war für diesen sehr frühen Menschentyp offensichtlich ausreichend, sonst hätte er sich nicht weiterentwickelt. Das kam erst später, das Problem.
Dann gucken wir doch mal nach ein bisschen später. Wie ging es dann weiter mit der menschlichen Ernährung?
Ein bisschen später, da gibt es so einen typischen Zeitraum. Vor 2 bis 2,5 Millionen Jahren kam ein starker Klimawandel, weil sich die Umlaufbahn der Erde um die Sonne leicht verändert hat. Das heißt, sie kam in andere Bereiche. Es hat stärker geregnet. Es gab große Trockenheiten. Und dadurch gingen die Waldränder vom See weg. Haben sich immer weiter wegentwickelt, weil die Seen austrockneten und auch salziger wurden. Das heißt, eine ganz wichtige Lebensquelle verschwand. Was hat der Mensch gemacht, der vor 2 Millionen auftauchende Homo erectus? Er ist in die Savanne gelaufen, auf der Suche nach Futter. Und da hat er sicherlich Tiere gefunden, die er erlegen konnte. Es war aber immer gefährlich. Er musste aus seinem Wald raus. Das heißt, er hat die Tiere erlegt. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Er hat sie ganz verzehrt. Nach allem, was wir wissen, er hat nicht nur das Muskelfleisch, für das er sich später seine Faustkeile geschnitzt hat, um das Muskelfleisch abzutrennen. Er hat mit Sicherheit, wie das alle anderen Tiere auch tun, er hat die Innereien verzehrt. Und die Innereien ist, wenn man Leber betrachtet, wenn man Niere betrachtet, wenn man andere Organe betrachtet, das sind die Speicherorte für Mikronährstoffe. Das heißt, er hat plötzlich relativ viel gehabt und das hat zu seiner weiteren Entwicklung auch Gehirnwachstum beigetragen. Der entscheidende Unterschied war aber, dass sein schützender Raum am See verloren ging, weil der Waldrand sich vom See entfernte und er deswegen zum Jäger wurde. Damit hat er mehr Ressourcen gehabt, er hat mehr Eiweiß gehabt, er hat mehr Fleisch und Innereien gehabt. Er konnte das zurück in seine Behausung bringen, was er sicher gemacht hat. Und er hat auch weiterhin sicherlich ganz stark auf Bäumen gelebt. Wir wissen zum Beispiel von der berühmten Lucy, die man gefunden hat, die ist etwa 3 Millionen Jahre alt, die ist, wie man jetzt herausgefunden hat, vom Baum gefallen, ja, und hat sich dabei das Schlüsselbein gebrochen und noch andere Knochen. Das heißt, diese Lebensart war beibehalten mit dem wesentlichen Unterschied. Er musste jetzt in die Savanne laufen, da war er relativ ungeschützt und musste jagen. Ein Zeitgenosse von ihm, der zur selben Zeit lebte, Paranthropus Boisei, der blieb im Wald und hat sich umgestellt mehr auf vegan, vegetarisch. Sicherlich hat er nur Vogeleier gehabt, aber der See war weit weg. Wenn, dann musste er mal schnell hinrennen, um Wasser zu kriegen und schnell wieder zurück. Und er blieb im Wald und parallel zu diesem Homo erectus ist der Paranthropus ausgestorben. Das heißt, die vegane Ernährung hat nicht ausgereicht, um ihn überleben zu lassen.
Also das heißt, die Ernährung hat immer ganz wesentlich die menschliche Entwicklung beeinflusst, beziehungsweise überhaupt auch seine Fähigkeit zum Überleben.
Ja, auf jeden Fall. Es hat ja nicht nur die menschliche Entwicklung jetzt, was Überleben anging, sondern es hat auch die Entwicklung, was das Sozialverhalten, das Gruppenverhalten anging. Die Weibchen konnten bei der Brut bleiben, die Männer sind jagen gegangen, haben das Fleisch nach Hause gebracht. Das können Sie heute bei den Bonobos noch sehen. Die gehen jagen und bringen das Fleisch nach Hause. Und wer am meisten Fleisch bringt, das ist der beste Mann im Stall. Ja? All das hat sich entwickelt darüber, dass der Mensch gezwungen war, sein ursprüngliches Habitat, also seinen Lebensraum zu verlassen, ja? Weil er eben nicht mehr ausreichend für ihn war. Er hat einfach Hunger gehabt. Und wenn man Hunger hat, frisst man alles, was man zunächst mal kriegt. Und so hat sich das entwickelt, sodass also diese Urernährung, die wir auch als Paleo-Ernährung bezeichnen, viel stärker fleischbetont war als die Ernährung, die der Sahelanthropus hatte. Mit einem wesentlichen Unterschied zu heute. Jedes Lebensmittel, jedes Stück Fleisch musste mühsam erlaufen werden. Das heißt, er hatte massiv Bewegung, hat viel Energie dabei verbraucht, entsprechend mehr musste er sammeln. Wenn wir heute jede Currywurst, die wir uns leisten, erst 5 Kilometer erlaufen müssten, wäre das sicherlich eine andere Situation.
Würden manche Menschen vielleicht anders aussehen.
Genau.
Sie beschreiben in Ihrem Buch auch, dass auch der Aufrechtgang eine Folge der Suche nach Nahrung war. Und dabei geht es jetzt nicht darum, Früchte von Bäumen zu pflücken. Wie kam es denn dazu, dass wir zu Zweibeinern wurden?
Also ein Biologe aus Berlin, Carsten Niemitz, hat im Grunde genommen das sehr schön geschildert. Er hat nämlich nicht die Frage gestellt, warum laufen wir aufwärts? Da gibt es eine Reihe von Theorien, damit wir den Aasgeier besser sehen, damit wir die Kinder besser tragen können. Sondern er hat die Frage gestellt, warum ist es dabei geblieben? Jeder Affe kann aufrecht laufen, das wissen wir. Das sehen wir im Zoo oder in Filmen. Warum sind wir dabei geblieben? Und da hat er einen ganz interessanten Ansatz. Wenn man Fisch fangen will, dann geht das nicht so, dass ich ins Wasser springe auf alle Viere und gucke, ob ich irgendwo einen erwische, so wie das der Bär mit den Lachsen macht. Sondern ich muss ganz ruhig im Wasser stehen, manchmal eine Stunde und manchmal länger. Und das hat man wunderschön bei Orang-Utans beobachtet. Die stehen im Wasser und schlagen mit der linken Hand aufs Wasser und greifen mit der rechten zu und haben dann oft einen Fisch. Das heißt, die scheuchen den Fisch auf und können ihn dann fangen. Aber die Voraussetzung ist, dass sie zunächst mal ganz ruhig im Wasser stehen. Und Carsten Niemitz hat das schön entwickelt, dass er sagte, der Mensch war viele Jahre auf den Fischfang angewiesen. Auch noch vor 2 Millionen Jahren, als er dann mehr in die Savanne ging. Auch da war Fischfang, wie man heute weiß, noch ganz wichtig. Und das hat dazu beigetragen, dass er eben diesen aufrechten Gang beibehalten hat, sodass dann viele Entwicklungen, die dann später kamen, die diese günstige Körperhaltung ausgenutzt haben. Ja? Das heißt, für den Menschen war es ein Vorteil, dass er aufrecht gehen konnte.
Ein ganz entscheidender Punkt ist ja auch, als das Getreide in die Ernährung des Menschen mit eingetreten ist. Wann war das und was hat das bewirkt?
Also man kann sicherlich davon ausgehen, dass der Mensch schon immer, wenn er durch die Savanne wanderte und irgendwelche Getreidearten wuchsen, mal probiert hat, wie die Körner schmecken. Das heißt, er kannte das. Ja? Und vor etwa 10.000 Jahren hat der Mensch, also der Homo sapiens, da schon begonnen, Getreide anzupflanzen, hat sicherlich die Erfahrung gemacht, dass man Getreide auch verarbeiten kann. Er hat sicherlich auch Erfahrung gemacht, dass man es speichern kann. Und das war was ganz Wesentliches. Wenn Sie ein Tier erlegen, das können Sie nur über kürzere Zeit speichern. Nun gut, man kann es trocknen, man kann es heiß machen und braten und weiß halt, guck, dann kann man es eine Weile speichern. Aber keinesfalls so lang wie Getreide. Und er hat die Feststellung gemacht, es macht ihn satt. Es schmeckt auch ganz gut. Er hat sicherlich auch schon verschiedene Zubereitungen entwickelt. Das weiß ich jetzt nicht, ob er Brot backen konnte, das war später der Fall. Aber er hatte einen Riesenvorteil. Er konnte Hungerperioden entgegenwirken, indem er eben Ernährung oder sprich Energie speichern konnte. Und das war der Anfang der Feldwirtschaft. Es war aber auch der Anfang einer gewissen Ungerechtigkeit dahingehend, es gab Menschen, die hatten ein Feld mit Getreide und es gab andere, die hatten es nicht, sodass es zu Abhängigkeiten kam, was sicherlich auch auf den Sozialverband der Menschen untereinander, auf den, wenn man so will, auch auf den Altruismus, inwieweit bin ich bereit, Dinge abzugeben, einen Einfluss hatte.
Jetzt sind wir dann ein ganzes Stück nach vorne oder in Richtung unserer Zeit gesprungen. Jetzt springen wir aber nochmal zurück. Weiß man denn, wann das Kochen bzw. das Braten dazu kam? Also wann hat der Mensch angefangen, die Nahrung nicht mehr roh zu sich zu nehmen?
Da gibt es eine Theorie, die ein Kollege namens Wrangham aufgestellt hat, dass der Mensch erst durchs Kochen zum Menschen geworden ist. Das heißt, man nimmt an, dass er relativ früh schon gekocht hat. Das Problem ist nur, eine Kochstelle, die 2 Millionen oder viele Jahre älter ist, die findet sich nicht. Die können sie nicht finden. Das ist Kohlenstoff, der ist weg. Also man geht davon aus, er hat sich Fleisch auch oder auch Gemüse, der Kuckuck, was heiß gemacht. Vorstellbar ist das, wenn er im Wasser Sachen gefunden hat, Wurzeln und sowas, und festgestellt hat, die sind weicher als die ich am Land finde. Ja? Dann könnte er auf die Idee kommen, das mal ins Wasser und das vielleicht auch heiß zu machen, das weiß ich nicht. Nur die Theorie, dass das den Menschen gemacht hat, ist insofern nicht richtig, als durch Kochen die Verfügbarkeit von Mikronährstoffen, wie da behauptet, nicht besser wird. Ja? Also Kochen ist so eine Sache, ich bin mir nicht ganz sicher, wann das wirklich systematisch kam. Es muss ja dann größere Gruppen gegeben haben. Das Braten ist was anderes. Das ist insofern spannend, als man sich fragt, warum hat der Mensch angefangen, Fleisch, was er erjagt hatte, zu braten? Er muss die Erfahrung gemacht haben, dass Tiere, die in der Wüste und Steppenbrände gab es immer wieder mal, verbrannt sind, dass das Fleisch besser schmeckte. Und heute können wir erklären, woran das liegt. Wir haben einen Geschmacksrezeptor, den nennen wir Umami. Das ist der 5. Geschmacksrezeptor. Und Umami kommt aus dem Japanischen, heißt Köstlichkeit. Und Umami erfasst Glutamat, was wir als Geschmacksverstärker kennen. Wenn wir Fleisch roh verzehren, werden wir feststellen, es schmeckt im besten Fall leicht süßlich, aber es hat keinesfalls den Geschmack wie gebratenes Fleisch. Und eine Ursache liegt darin, dass durch das Braten das Glutamat, was vorher in den Fleischzellen festgebunden ist, freigesetzt wird und auf diesem Glutamatrezeptor, dem Umami-Rezeptor, wirkt, sodass das einfach besser schmeckt.
Das hat der Mensch schnell erkannt.
Und so ist es.
Wir können festhalten, auf jeden Fall, der Mensch ist offenkundig ein Allesfresser gewesen, schon immer.
Der Mensch ist schon immer ein Allesfresser gewesen. Und aufgrund seiner besonderen Eigenschaft, dass er eben auch bereit ist, alles Mögliche zu probieren. Wobei man da sagen muss, das hat immer mit Hunger zu tun. Wenn ich Hunger habe, suche ich nach Energie. Der Körper will nichts anderes als Energie. Und dann ist völlig egal, was ich verzehre. Wenn ich aber keine Mikronährstoffe habe, wenn mir Vitamin C fehlt oder Vitamin A oder E oder D oder was auch immer, da gibt es keinen Hunger. Und deswegen kommt es darauf an, dass durch den Hungerreiz und durch den Reiz zu essen immer wieder eine gemischte Ernährung verzehrt wird. Nur so kann ich sicherstellen, dass ich alle Mikronährstoffe, die ich brauche, auch wirklich auf Dauer habe.
Also ist die natürliche Ernährung eigentlich eine, wo die Natur von sich aus schon angelegt hat, dass der Mensch einfach mal durchprobiert und damit auf das kommt, was er eigentlich braucht, um sich entwickeln zu können.
Genau so.
Nun liegt das alles ja schon sehr, sehr lang zurück. Sie haben es gerade schon mal anklingen lassen, wie schwierig es ist, das zu erforschen, weil einfach viele Dinge eben nicht mehr da sind. Wie hat man denn die Erkenntnisse, die jetzt aktuell vorliegen, gewonnen?
Na gut, das wesentliche Werkzeug, was man hat, sind die Zähne von unseren Urahnen. Ja, die bleiben lange, lange, lange erhalten. Man kann auch Knochen verwenden, aber Zähne sind noch besser. Da hat man zwei Möglichkeiten. Man guckt sich die Zähne an und guckt an, wie sind die mechanisch beansprucht worden. Da gibt es Zähne, da sieht man enormen Abrieb. Da geht man davon aus, die haben harte Wurzeln und Ähnliches verzehrt. Da gibt es solche, die sind sehr scharf, wie unsere Schneidezähne, sagt man, okay, die haben Fleisch zerreißen müssen und, und. Und irgendwo dazwischen liegen wir auch. Also zum Beispiel der Paranthropus, der hatte einen mächtigen Kauapparat, riesige Zähne. Und deswegen hat man ihn auch als Nussknackermenschen bezeichnet. Erstaunlich ist nur, das war gar kein Nussknacker, das hat er dazu gar nicht gebraucht. Er hat wie eine Kuh dass die Blätter, die er gefuttert hat, zermahlen. Dazu brauche ich ein Mahlwerk. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, ich kann durch den Nachweis bestimmter Isotope in den Zähnen festhalten, ob die Ernährung vorwiegend pflanzlich, gemischt oder vorwiegend tierisch war.
Jetzt weiß man schon das ein oder andere über die Ernährung unserer Vorfahren. Es wird aber auch weiterhin natürlich noch geforscht. Was sind denn die zentralen, noch offenen Fragen, die in dieser Forschung bestehen?
Also wenn es um Ernährung geht, ist eine der offenen Fragen sicherlich, wie hat Ernährung das Hirnwachstum beeinflusst? Es gibt einen sicherlich wichtigen Autor auf dem Gebiet, der von den gehirnsensitiven Nährstoffen spricht, da einige wenige nennt, aber die entscheidende Frage gar nicht beantwortet. Was hat denn den Anstoß gegeben, dass dieses Gehirn gewachsen ist? Denn diese gehirnsensitiven Nährstoffe alleine führen nicht dazu, dass das Gehirn sich vergrößert. Es muss einen Trigger gegeben haben. Und mein Ansatz ist, es gibt tatsächlich einen Trigger, das ist ein winziges Gebiet im Gehirn, der Hippocampus. Und der Hippocampus, den brauchen wir für die räumliche Orientierung, wir brauchen ihn fürs Kurzzeitgedächtnis, wir brauchen ihn für Abwägung von Fight and Flight, also hauen wir jetzt ab oder hauen wir dem, der uns angreift, eins auf die Rübe, also angstregulierte Dinge und vieles andere mehr. Und wenn man sich jetzt in die Situation dieses Menschen vor 2 Millionen Jahren versetzt, der aus seinem Wald raus musste, wo er geschützt war, und Lebewesen gegenüberstand, Tigern, die doppelt so groß waren wie heute, dann musste er klar einschätzen, wo findet er was zum Jagen, ohne sich zu gefährden, wie kann er sich verstecken und, und. Das heißt, der Hippocampus war gefordert. Und wir wissen heute, dass solche Forderungen an die räumliche Orientierung, Forderungen an die Stressresilienz, also an die Widerstandsfähigkeit, tatsächlich dazu führen, dass der Hippocampus, der sich lebenslang eine sogenannte Neurogenese, also Neubildung von Nervenzellen, im Gegensatz zu allen anderen Gehirnarealen hat, kann der sich vergrößern und verkleinern. Und der Ansatz ist, dass diese Vergrößerung einmal durch die Herausforderung in der Nahrungssuche und den Stress entstanden war und zum Zweiten begünstigt wurde dadurch, dass er diese gehirnsensitiven Nährstoffe, zu denen mehr als nur Omega-3-Fettsäuren und 2 weitere gehören, sondern eben auch ganz gezielt Vitamin A, Eisen, Zink, was wir im Fleisch und in Innereien haben. Das hat dazu beigetragen, nicht nur das Hippocampuswachstum zu begünstigen, sondern auch dazu, dass die im Kurzzeitgedächtnis gespeicherten Informationen dann in das Großhirn verlagert wurden, den sogenannten präfrontalen Kortex, und der sich dann eben auch vergrößern musste, weil er mehr Informationen bekommen hat. Was bedeutet das für uns heute? Wir haben hinreichend gute Daten, dass Kinder, die schlecht ernährt werden, denen Mikronährstoffe fehlen, einen kleineren Hippocampus haben. Sie haben Sprachentwicklungsstörungen, der Hippocampus als Ort des Spracherwerbs spielt hier eine Rolle, und sie haben eine ganze Reihe weiterer Probleme, die sich darauf zurückführen lassen. Das heißt, wir kennen auch das Umgekehrte. Und es ist durchaus in der Diskussion im Moment, inwieweit unsere Ernährung, das heißt eine ausgewogene Ernährung, auch in das Alter spiegelt. Denn ganz typisch für die Alzheimer'sche Erkrankung ist es, dass dieser Hippocampus oder dieses Areal im Hippocampus nicht mehr funktioniert, nicht richtig. Das heißt, wir erleben bei Menschen, die sogenannte milde Kognitionsstörung haben, erleben wir, das Erste, was verloren geht, ist die räumliche Orientierung.
Also das heißt, die Erkenntnisse über die Ernährung unserer Vorfahren gibt uns einfach auch einen Einblick in die Notwendigkeiten unserer Ernährung heute.
So wie sie heute aussehen sollte, richtig.
Da sind wir jetzt schon bei der sogenannten Paleo-Diät oder auch Steinzeiternährung. Die Verfechter wollen zwar jetzt nicht das Leben in der Steinzeit imitieren, aber sie wollen sich doch immerhin an dem orientieren, was Menschen früher gegessen haben. Denn das erscheint ihnen ja als die natürliche, weil ursprüngliche Ernährung des Menschen. Und diese Paleo-Ernährung, die fußt vor allem auf Fleisch, Fisch, Meeresfrüchten, Gemüse, Obst und Nüssen. Ist das denn die natürliche Ernährung des Menschen?
Na, ich will mal so sagen, ich würde das als natürlich betrachten, wenn ich sagen würde, okay, dann ziehen wir uns wieder in den Wald zurück, gucken ab und zu mal, wo ein Reh vorbeiläuft, jagen das, verzehren es. Was die Paleo-Ernährung weitgehend ausschließt, ist die Frage von Innereien, wie gehe ich damit um? Und sie schließt vor allen Dingen das ganz Wesentliche aus, das ist körperliche Bewegung. Wir wissen heute eins, die Betrachtung gesunder Ernährung ohne die Betrachtung des dazugehörenden Lebensstils ist nur die halbe Miete. wenn ich mich nicht bewege, dann nutzt mir auch die gesündeste Ernährung deutlich weniger, als wenn ich mich ausreichend jeden Tag mal so eine halbe Stunde gezielt bewege. Oder wenn ich mir eben angewöhne, morgens die Brötchen, die ich sonst mit dem Auto hole, eben zu Fuß zu erlaufen. Ja, 3 Kilometer hin, 3 Kilometer zurück.
Aber das heißt jetzt übersetzt, dass die Paleo-Diät für Sie eigentlich schon ganz sinnvoll ist. Man sollte halt nur, keine Ahnung, ein bisschen mehr joggen.
Naja, wir müssen uns eins ganz klar machen. Eine Paleo-Diät ist so lange sinnvoll, wie sie unser Ernährungsmuster nicht in eine Richtung verschiebt, die dann wieder schädlich ist. Ich würde mal sagen, eine vernünftige Paleo-Ernährung sollte maximal 20% der täglichen Energie über Fleisch aufnehmen. 20-25%, das ist ja eine Frage, wie fett ist das? Aber nochmal, um darauf zurückzukommen, auch unsere Paleo-Vorfahren haben sich keinesfalls jeden Tag von Fleisch ernähren können. Das war viel zu gefährlich. Ja, wenn ich rausgehe jagen, ja, und will ein Gnu jagen und da sitzt hinter jedem Baum irgendwo ein Säbelzahntiger, in Anführungszeichen, das überlege ich mir dreimal. Das heißt, die haben ein Tier erlegt, haben es mitgebracht nach Hause, da wurde es zerlegt. Und ansonsten wurde sehr, sehr stark Gemüse, ja, auch Nüsse, sofern sie verfügbar waren, Obst und verzehrt. Also ich würde die Paleo-Ernährung in der jetzigen Form so nicht unterschreiben, sondern würde sagen, im Rahmen einer vernünftigen Mischkost sollte Fleisch sein. Wildfleisch ist keinesfalls ungesund, ja. Aber betont zu behaupten, der Mensch hat sich vorwiegend von Fleisch ernährt und wir machen das jetzt auch, geht in die falsche Richtung.
Was ist denn für Sie persönlich natürliche Ernährung?
Ich würde mal sagen, die berühmte abwechslungsreiche Mischkost. Und zwar abwechslungsreich auch hinsichtlich der Zubereitung. Keinesfalls nur Rohkost. Wir können viele Mikronährstoffe aus der Rohkost gar nicht richtig aufnehmen. Mal auch Rohkost, mal gebraten und. Also die verschiedenen Zubereitungsmöglichkeiten variieren. Den Speiseplan variieren. Sicherlich eine Basis ist pflanzliche Ernährung. Die Hälfte meiner täglichen Aufnahme sollte im Bereich pflanzlicher Kost liegen. Dann kommen Milchprodukte, Eier dazu. Und dann muss ich ja nicht jeden Tag Fleisch haben. Es gibt Fisch. Aber wenn ich mir angewöhne, zu wechseln, auch von mir aus Tage zu haben, wo ich sage, da mache ich mal nur vegetarisch oder von mir aus auch mal 3 Tage vegan, spricht gar nichts gegen. Das halte ich für den vernünftigsten Ansatz.
Wenn wir jetzt noch einmal ganz zurückgehen zu unseren Vorfahren und uns angucken, wovon haben die sich ernährt, kann man im Prinzip sagen, eigentlich immer von allem, was da war und so viel wie möglich. Und je nachdem, wo der Mensch, in welchem Habitat er gelebt hat, hat sich seine Ernährung eigentlich zusammengestellt.
Vielleicht eine Ergänzung noch. Die Dinge waren so wenig wie möglich zubereitet. Das heißt, wenn wir heute hochprozessierte Lebensmittel haben, also Fertigkost, das gab es nicht. Ich denke, das ist der wesentliche Unterschied. Und wenn ich etwas prozessiere, etwas zubereite, dann ist es ja nicht nur so, dass ich es vielleicht koche und einfriere. Das ist ja nun das Geringste, das kann man durchaus machen. Gefroren ist es nichts zu sagen. Aber ich verwende alle möglichen Mittel, um es zu stabilisieren. Wenn ich mir anschaue auf das Labeling von Lebensmitteln, die glutenfrei sind, das ist ein Chemiebaukasten. Sonst würde das nicht funktionieren. Selbstverständlich kann ich auch immer wieder hochverarbeitete Lebensmittel mal essen. Es spricht auch nichts gegen eine Pizza und spricht auch nichts gegen einen Burger. Das Problem ist, wenn das die Grundlage meiner Ernährung ist, dann funktioniert das nicht mehr.
Gibt es eine natürliche Ernährung und wie hat sich die Ernährung im Laufe der Jahrtausende verändert und damit auch unser Verhalten? Das waren Antworten von Hans-Konrad Bisalski. Er ist deutscher Ernährungsmediziner und Professor für biologische Chemie und Ernährungswissenschaft an der Universität Hohenheim. Vielen Dank.
Von der Steinzeiternährung zur Paleo-Diät, wie die Ernährung die Entwicklung des Menschen beeinflusst hat. Darüber sprach Juliane Orth mit dem Ernährungswissenschaftler Hans-Konrad Bisalski. Dieses Funkkolleg Extra können Sie auch als Podcast hören auf hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek App.
HR Info Funkkolleg Ernährung. Mehr Informationen und Anmeldung auf funkkolleg.de.